heißt es so schön, du darfst über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Ich muss mal gucken, ob ich das hier zeitlich hinkriege. Ich möchte aber zunächst, im Lobpreis hatte ich tatsächlich zwei prophetische Eindrücke, die ich gerne erstmal weitergeben möchte. Und zwar, kann gar nicht sagen, ob es jetzt einen Mann oder eine Frau betrifft, aber jemand von euch, der macht einiges wirklich vor Gott und denkt so, aber das sieht niemand. Ich setze mich ein, aber es kriegt keiner mit, aber Gott sieht das. Und ich möchte dich ermutigen, einfach nicht auf das Lob von Menschen zu gucken, sondern darauf, dass Gott sieht, was du tust. Und bei ihm ist es wichtig. Und jemand anders denkt so, ich bin so ein bisschen Stiefkind in Gottes Thronraum, so rechts irgendwo am Rand. Aber wenn Gott an seine Kinder denkt, dann sieht er dich. Und dann liebt er dich und dann freut er dich. Wenn das irgendwas ist, wo ihr angesprochen seid, ich bin gern bereit, hinterher auch noch für die Leute zu beten, die davon angesprochen sind. So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz. Jo. Jetzt machen wir es so, ich predige sowieso immer ohne Stange, ich befreie mich da gern von. Zwei Bibelstellen, die ich aufs Herz gelegt bekommen habe und wo ich euch mit reinnehmen möchte. Das ist einmal aus dem Psalm 42, die Verse 2 bis 4. Da schreibt David, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Und aus Jesaja 55, die Verse 1 bis 3. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Jetzt bin ich ja verrutscht. Und dass diese Zusagen aus dem Wort Gottes. Ich habe mich gefragt, Gott, was willst du natürlich für die Gemeinde als Text, als Predigtthema geben? Und ich wusste genau, es geht darum, Hunger und Durst nach Gott. Und als ich diese Texte so gelesen habe, habe ich mich gefragt, trifft das eigentlich auf mich selber zu, was David hier in diesem Psalm schreibt? Bin ich wirklich hungrig nach Gott? Oder bin ich eigentlich so zufrieden mit meinem geistlichen Leben? Und ich habe beim Nachdenken und Beten über diese Texte am Anfang der Woche feststellen müssen, so richtig hungrig nach Gott, ganz ehrlich, war ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich kann mich keinesfalls mit David messen und sagen, meine Seele dürstet nach Gott, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt. Das ist ja nicht so, ach, ich glaube, ich muss mal was trinken gehen. Ich habe Durst, sondern lechzen, das ist so kurz vorm Verdursten. Ein brennenden Durst. Und ich habe gedacht, na gut, Gott, wenn ich über dieses Thema reden soll, dann frage ich mich, wie soll ich das denn glaubwürdig rüberbringen, wenn ich gar nicht so hungrig nach dir bin? Und da habe ich gesagt, okay Gott, du hast dieses Thema mir aufs Herz gelegt, dann musst du das in mir machen, dass ich hungrig und durstig werde nach dir, dass ich mich nach dir ausstrecke und dass ich wirklich von mir aus ein Verlangen habe, dir zu begegnen. Und ich habe gebeten und es tat sich nichts. Am Montag nicht, am Dienstag nicht. Und ich habe gesagt, Gott, das wird jetzt langsam eng und ich möchte wirklich nicht irgendwie theoretisch einen Text predigen, sondern ich möchte das aus eigenem Erleben rüberbringen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und ich möchte vor allen Dingen auch hungrig sein nach dir. Und es tat sich nichts bis Donnerstag. Und als ich Donnerstagmittag in der Küche das Mittagessen vorbereitete, da habe ich mir Lobpreis angemacht aus der Erweckung in Brownsville, Pensacola in den 90er Jahren. Ich weiß nicht, wer von euch das bewusst mitgekriegt hat, dass in Florida in den 90er Jahren eine große Erweckung war, und wo buchstäblich Tausende und Abertausende zum Glauben gekommen sind oder ihre Beziehung mit Gott erneuert haben. Die Leute standen morgens um 7 an, damit sie abends um 7 in den Gottesdienst können. Das ist der helle Wahnsinn. Und es ist so, wo ich merkte, das war genau diese Musik, die ich mir gemacht habe aus dieser Zeit. Und ich bin nicht derjenige, der irgendwie schnell diese geistlichen Hocherlebnisse hat oder so. Plötzlich war das aber tatsächlich so, da hat es mich echt voll erwischt. Und der Heilige Geist kam in einer solchen Kraft in dem Moment, dass ich buchstäblich in die Knie ging und anfing zu weinen und zu beten, dass er mich noch hungriger macht. Hungrig und durstig nach dem, was er für mich hat, nach Begegnung mit ihm, nach inniger Beziehung. Und ich habe mich an diese Bilder erinnert aus Pensacola, wo die Leute wirklich in Scharen nach vorne geströmt sind, um ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Und ich habe gedacht, ja, das ist es, was ich will. Und dafür lebe ich, dass Gott in mir und durch mich zu seinem Ziel kommt, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass Gottes Reich wächst, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen Gott erleben, dass Menschen heil werden. Und da habe ich gemerkt, er kann das innerhalb kurzer Zeit wirklich machen, dass man hungrig und durstig wird nach ihm. Letztlich ist, glaube ich, sowieso, dass ich, auch wenn ihr das vielleicht, manche von euch, ähnlich spüren und denken, ja, so richtig geistlich hungrig bin ich eigentlich gar nicht. Ich wette mit euch, wenn ihr ein bisschen grabt, eure Seele sehnt sich nach Gott, denn unsere Seele ist darauf ausgelegt, Gott zu begegnen, hungrig zu sein nach ihm. Und manchmal müssen wir einfach nur mal ein bisschen vom Alltag her entrümpeln und Platz schaffen für die Begegnung mit ihm. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, schreibt David, sehnt sich meine Seele nach dir. Und ich frage euch mal, wart ihr schon mal so richtig doll hungrig, durstig? So stark, dass ihr an nichts anderes mehr denken konntet, außer an Wasser. Ihr hattet so einen trockenen Mund und all euer Denken und Handeln, zu dem ihr gerade fähig wart, war nur noch darauf ausgerichtet, wo kriege ich ganz schnell jetzt was zu trinken her? Und so fühlt sich eine Seele, die Durst hat nach einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ich glaube, so fühlt sich ganz tief drin jede Seele von uns. Nur manchmal und oft genug ignorieren wir diese Signale unserer Seele. Donnerstag habe ich eine Ahnung davon bekommen, wie sich das anfühlen kann, hungrig und durstig nach Gott zu sein. Und ich kann für mich nur beten, gib mir mehr davon. Gib mir mehr, dass dieser Durst nach dir, dieser Hunger nach dir so groß wird, dass er alle anderen Bedürfnisse, die damit konkurrieren wollen, übersteigt. Und dass mir das wichtiger ist, was du willst, Gott, als das, was ich will. Diese Sehnsucht, die David hat in diesem Psalm, die beeindruckt mich. Er wünscht sich halt nichts sehnlicher als Gott, von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Er sehnt sich nach einer Begegnung mit Gott und er weint so sehr, weil Gottes Kraft in seinem Leben, so vermute ich, so wenig sichtbar war, dass die Leute spotteten, wo ist nun dein Gott? Und wenn ich mir diesen Text genau angucke, dann muss ich mir natürlich von diesem Text die Frage gefallen lassen, können die Menschen an meinem Leben sehen, wo ist nun dein Gott? Er lebt in uns, aber sehen die Menschen das? Oder könnten sie, wenn sie auf unser Leben schauen, wirklich fragen, ja, wo ist denn dein Gott? Wo ist er denn? Du sagst, er lebt in dir, ich sehe ihn nicht. An deinem Verhalten sehe ich ihn nicht. An deiner Art zu reden sehe ich ihn nicht. An deinem ganzen Wesen sehe ich ihn nicht. Wenn sie uns fragen könnten, wo ist denn dein Gott? Berührt das uns? David war abgrundtief traurig deswegen, weil sie diese Frage gestellt haben, wo ist denn dein Gott? Und ich kann für mich nur sagen, ich will, dass man Jesus in meinem Leben sieht, an der Liebe zu den Menschen. Und da ist bei mir durchaus Nachholbedarf. An der Art, wie ich mit Leuten umgehe. Und da ist auch Nachholbedarf. An der Art, wie ich friedfertig auf Kritik reagiere. Und meine Frau weiß ganz genau, dass da sehr viel Nachholbedarf ist. Ich sehe ganz viel Nachholbedarf, dass Jesus in meinem Leben zu sehen ist. Ich möchte Jesus ausstrahlen und ich möchte das durch mich, ich bin ja nur ein Mensch, aber ich möchte das durch mich Zeichen und Wunder passieren, die auf Jesus hinweisen. Dass Menschen an der Art, wie ich lebe, oder an der Art, wie sie erleben, dass Gott durch mich wirkt, Jesus sehen können. Ich möchte, dass Kranke geheilt werden, wenn ich bete. Nicht damit ich gut dastehe und sage, ja, ich bin der neue Nachfolger von Benny Hinn. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Ich möchte auch nicht, dass jemand sagt, ah, der Tolle, der hat da die Gabe der Heilung. Das ist mir sowas von egal. Ich möchte, dass die Leute Jesus sehen und mich vergessen. Aber Jesus sehen, sagen, Mensch, durch diesen einen, keine Ahnung, wie der noch aussah. Der hat für mich gebetet. Ich bin geheilt und ich habe Jesus erlebt. Und jetzt weiß ich auch, dass ich nicht nur körperlich geheilt bin, sondern dass meine Schuld vergeben ist. Dass ich rein bin vor Gott, dass er mich angenommen hat, weil ich meine Sünden bekennen konnte, weil ich Jesus begegnet bin. Das möchte ich, dass Leute das können durch mein Leben. Danach bin ich hungrig und durstig, dass Gott durch mich handeln kann, dass Jesus durch mich handeln kann, wie er will, und durstig danach, seine Werke so zu tun, dass er voll zum Zuge kommt. Vielleicht erlebt ihr das ganz ähnlich und denkt, naja, könnten schon sagen, wo ist denn dein Gott? Oder ich erlebe selber, ich bin gar nicht so hungrig und durstig, wie ich eigentlich sein sollte. Aber ich habe erlebt, das ist ein Gebet, was Gott liebt zu erhören. Wenn wir zu ihm gehen und sagen, schenk mir Hunger, schenk mir Durst nach dir, nach einer Begegnung mit dir. Schenk mir, dass ich eine Sehnsucht kriege, dir zu begegnen. Das ist ein Gebet, Gebetserhörungsgarantie. Wir müssen uns nur wagen, das zu beten. Wir sehen das im Propheten Jesaja, in diesem Text, wie Gott mit unserem Hunger und Durst umgehen möchte. Wohl an ihr Durstigen, steht da im Vers 1, wohl an ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und ihr, die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft, und erst kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Und Gott selber ist es, der uns einlädt, zum Wasser zu kommen. Er möchte das Beste geben. Daher auch die Erwähnung von Milch und Wein in diesem Vers. Nicht nur Wasser, sondern das, was damals einfach auch als besonders wertvoll galt. Und das alles umsonst. Warum wiegt ihr Gold ab für das, was nicht satt macht? Ja, warum tun wir das? Warum versuchen wir, unsere Seele mit Dingen wie Fernsehen, Konsum, Mode, Internet, Sport, Essen, Hobbys, Beziehungen, Sünden, die uns einen Lustgewinn versprechen und Ähnlichen zu füttern? Ich glaube, wir nehmen sehr wohl wahr, dass unsere Seele hungrig ist. Und deswegen versuchen wir sie ja zu füttern. Aber wir erkennen häufig nicht, dass dieser Hunger in der Tiefe nicht der Hunger nach materiellen Dingen ist, sondern der Hunger nach einer tiefen Beziehung zu Gott. Und was wirklich satt macht, sagt uns Jesus selber in Matthäus 4, Vers 34. Und wenn das für ihn gilt, dann gilt es für uns auch. Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Das ist das, was Jesus sagt, was wirklich unsere Seele satt macht. Aber es ist so typisch für uns Menschen, dass wir erstmal versuchen, unseren Hunger woanders zu stillen als bei Gott. Denn unser natürlicher Mensch sehnt sich weder nach Gott, noch ist er wirklich an einer Beziehung mit ihm interessiert. Und wenn wir das nicht im Glauben in Anspruch nehmen, was Paulus im Römerbrief schreibt, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt und begraben ist, dann erleben wir auch diesen inneren Widerstand, der sich zum Beispiel darin äußert, dass man den Hunger und Durst, der nur von Gott gestillt werden kann, eben versucht mit allem Möglichen zu stillen, nur nicht mit einer tiefen Begegnung mit Gott, nur nicht damit, seinen Willen zu tun und ihm zu folgen. Aber was unsere Seele braucht, ist nicht der nächste Krimi, ausgiebige Zeit auf Facebook, all die anderen Dinge, die ich eben oben schon beschrieben habe, sondern diese tiefe Begegnung mit der Liebe Gottes, wo unsere Seele neu gefüllt wird, wo wir mit Frieden und Gewissheit gefüllt werden, dass wir bedingungslos geliebte Königskinder sind. Und damit wir erfüllt mit dieser Gewissheit einer sterbenden Welt, mit dieser guten Botschaft von Jesus begegnen können. Dass wir seinen Willen tun. Das ist das, was satt macht. Was unsere Seele braucht, ist, dass sie gefüllt wird mit den Zusagen der Liebe aus Gottes Wort. Dass sie satt wird an Gott durch Gebet, Bibellesen, Gott anbeten, Beziehungen mit ihm pflegen. Und wie man das in den Alltag integriert, das ist dann der Punkt, der schwierig wird. Aber ich glaube, da muss jeder für sich selber gucken, wo kriege ich das unter? Und ich glaube, wenn wir wirklich Hunger von Gott geschenkt bekommen, Durst von Gott beschenkt bekommen, dann werden wir gucken, wo finden wir die Momente, wo wir ihm begegnen können. Und hört ihr Gottes liebevollen Herzschlag in den Worten: Hört doch auf mich? Es macht ihn unglaublich traurig, wenn wir uns nicht an ihn sättigen, wo er, der uns geschaffen hat, doch am besten weiß, was unsere Seele braucht. Schauen wir doch dieses Versprechen an, was Gott hier im Jesaja-Text gibt. Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Das ist ein geniales Versprechen, eine Verheißung, dass unsere Seele wirklich satt wird, wenn wir auf Gott hören, wir sein Angebot, mit dem er darum wirbt, dass wir unsere Seele bei ihm sättigen, annehmen. Dann werden wir Gutes essen. Lass mich ein Beispiel gebrauchen. Wo würdest du lieber essen? Bei McDonald's? Oder in einem schicken Restaurant, wo es sattmachende Portionen besten Essens gibt, alles in Bio-Qualität und dazu auch noch umsonst, weil bei denen heute Firmenjubiläum ist? Also lass mich mal eure Finger sehen. Wer von euch würde zu McDonald's gehen wollen? Oh. Und wer von euch in das tolle Bio-Gourmet-Restaurant, wo es heute alles umsonst gibt? Alles klar. Die Auswahl ist klar, ich hätte es auch nicht anders erwartet. Und dieses Beispiel verdeutlicht, finde ich, sehr klar, was passiert, wenn wir unsere Seele mit Dingen sättigen, die mit Gott nichts zu tun haben. Dafür steht McDonald's, das macht nicht wirklich satt. Ja, und im Gegensatz dazu, wenn wir wirklich in Gottes Gegenwart unseren Hunger und Durst stillen. Warum? So müssen wir uns fragen, wenn jeder von uns klar ist, in welches Restaurant er gehen würde, bei der Auswahl, die ich euch vorgeschlagen habe, warum ist uns das denn nicht so klar, wenn es darum geht, unsere Seelen zu sättigen? Ja? Denn im Grunde ist es genau dieses Beispiel. Neigt eure Ohren, steht im Vers 3 von diesem Jesaja-Text, neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Und wieder ist Gottes Herzschlag zu hören. Seine Liebe zu uns. Ich finde das faszinierend, wie sehr sich in diesen Versen seine Liebe und die Sehnsucht nach uns ausdrückt und seine Sorge um unser Wohlergehen. Sein tiefer Wunsch steckt da drin, dass es uns wirklich gut geht, dass unsere Seele gut genährt, satt und zufrieden ist. und faszinierend, wie schon im Propheten Jesaja klar wird, was Gott im tiefsten möchte, nämlich denen, die ihn lieben, ewiges Leben zu schenken. Und auch hier schon ein Leben, das reich und erfüllt ist. Ich meine damit nicht materiellen Reichtum und ich predige jetzt nicht hier, dass wir alle ein dickes Auto vor der Tür haben müssen und sonst glauben wir nicht genug. Darum geht es gar nicht und das ist aus meiner Sicht auch Unfug. Sondern es geht darum, dass wir satt sind an Gott. Dass unsere Seele zufrieden ist. Dass wir, egal welche Umstände vorliegen, sagen können, die Umstände mögen blöd sein, aber ich bin in Gott geborgen, ich bin in ihm zufrieden, ich bin in ihm gefüllt, ich bin satt in ihm und ich habe ein Leben, was toll ist, auch wenn die Umstände nicht toll sind. Ein Leben, wo ich tue, was Gott will, wo ich ihm nachfolge, auch wenn ich manchmal stolper, wo ich ihm gehorsam bin. Ein Wort, das zu Unrecht einen negativen Touch hat, gerade wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Vor allem geht es darum, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das ist sein ganz tiefer Wunsch und Wille vor uns. Das sieht man eindeutig in diesem Jesaja-Text, wo er wirklich sagt, wir sollen unser Ohr neigen zu ihm und wirklich kommen. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Der ewige Bund ist geschlossen in Jesus Christus. Wir haben Leben in ihm. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen, damit wir leben. Und er hat gesagt, komm, folge mir nach. Und das ist das, was wirklich satt macht. Ihm nachfolgen und das tun, was er uns sagt. Und das Tolle daran ist, auch das müssen wir nicht aus eigener Kraft, sondern unsere Seele soll satt werden an Gott. Und dann sind wir gefüllt mit seinem Heiligen Geist. Und dann können wir gehen und aus der Fülle heraus schöpfen und das weitergeben an die Leute, die Gott nicht kennen. Wenn wir satt sind in ihm, dann wird keiner sagen, wo ist denn nun dein Gott? Er wird uns aus jedem Knopfloch kommen. Er wird zu sehen sein. Wir werden erkannt werden als Menschen, die Jesus nachfolgen, wenn wir satt sind in ihm, weil er zu sehen ist in uns. Und da meine Einladung, wenn ihr hungrig seid, dann streckt euch danach aus. Gottes Einladung ist, kommt und kauft umsonst Wasser, Wein, Milch. Ihr kriegt das alles umsonst. Aber kommen müssen wir. Und unseren Hunger und unseren Durst nicht länger ignorieren. Und nicht länger füllen mit Dingen, die an sich nicht unbedingt alle schlecht sein müssen. Aber die nicht wirklich sättigen. Die Herausforderung ist da. Lasst euch auf dieses Angebot, auf diese Werbung Gottes ein, satt zu werden in ihm. Amen.